Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
War is over. The war is over. Okay, do you understand that?
Der Krieg ist vorbei. Das sagt US-Präsident Donald Trump auf dem Flug auf Israel. Dort ist er heute Morgen gelandet und wie ein Held gefeiert worden. Denn auch ihm ist unter anderem zu verdanken, dass die palästinensische Hamas ihre ersten Geiseln nach 738 Tagen freigelassen hat.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Vor etwas mehr als zwei Jahren, genau gesagt am 7. Oktober 2023, hat die radikal-islamistische Hamas ein Massaker an israelischen Zivilisten angerichtet und 255 Menschen auf Gaza verschleppt. Es folgt ein Krieg mit über 65'000 palästinensischen Todesopfern. Der Krieg sollte ab heute vorbei sein. Gerade nach der Freilassung der Geiseln hat sich Hamas zu einer Waffenruhe mit Israel verpflichtet. Und Israel plant im Gegenzug die Freilassung von über 2'000 palästinensischen Gefangenen. Donald Trump ist zuversichtlich, diese Waffenruhe sei nachhaltig, die Menschen hätten keine Lust mehr auf den Krieg. Ist es wirklich so einfach? Ist das jetzt der lange sehnte Frieden im Nahen Osten? Mein Name ist Jasmin Wernli und diese und weitere Fragen bespreche ich jetzt mit dem Friedensforscher Laurent Götschel. Grüezi, Herr Götschel, vielen Dank für Ihre Zeit hier im Durchblick.
Ja, merci für die Einladung. Guten Tag.
Ist es tatsächlich so einfach? Und Donald Trump hat recht. Ist das der Anfang vom Ende des Krieges?
Man kann schon sagen, dass das der Anfang vom Ende des Krieges ist. Es gibt einen Waffenstillstand, es werden Geiseln freigelassen und palästinensische Häftlinge freigelassen. Ich denke schon, dass es das Ende des Krieges ist.
Aber ist der gegenseitige Hass nicht eigentlich viel zu tief?
Die gegenseitige Wahrnehmung ist sicher nicht top. Man kann davon ausgehen, dass ein wahnsinniges Misstrauen, ja, vielleicht bis zu Hass, besteht. Aber das schließt nicht aus, dass alle oder die grosse Mehrheit auf beiden Seiten zuerst mal froh darüber sind, dass der Krieg aufhört.
Ich komme aber gleich nochmal mit dem Aber. Und zwar die Genozidvorwürfe, die sind ja trotz dem möglichen Frieden ja auch nicht aus der Welt geschaffen?
Natürlich nicht. Das sind Vorwürfe, die die entsprechenden Stelleninstanzen werden angehen. Der Internationale Gerichtshof, der Internationale Strafgerichtshof. Und die Verfahren, die werden weiterlaufen. Da hat das Einstellen von der Feindseligkeiten hat darauf keinen Einfluss.
Gut, also dann bleiben wir jetzt mal auf der positiven Seite und freuen uns mal über den momentanen Waffenstillstand. Wie bewerten Sie denn die Freilassung von der ersten Geisel durch Hamas?
Also, das ist ganz sicher positiv zu werten für die betreffenden Leute, aber natürlich auch für die Familien, die Angehörigen. Es ist eines der Kriegsziele der israelischen Regierung gewesen. Und das Ziel, muss man sagen, ist sicher auch ein legitimes Ziel gewesen.
Aber was für Bedingungen müssen denn jetzt alles noch erfüllt werden, damit der momentane Frieden, den wir jetzt seit heute haben, dann auch wirklich nachhaltig sein kann?
Also man muss aber vielleicht ein bisschen unterscheiden, jetzt auch nicht akademisch zu werden. Oder? Aber das, was wir jetzt haben, ist eine Art ein Anfangsfrieden. Oder man redet auch von einem kalten Frieden. Also es findet keine direkte physische, militärische Gewaltanwendung mehr statt. Aber von dem her, den Schritt zu schaffen, zum sogenannten positiven Frieden. Also einen Frieden, wo man wirklich sich auch nicht mehr als Feind wahrnimmt und wo man denkt, dass alle möglichen Beweggründe, damit es wieder zu einem Krieg könnte kommen, dass die verschwunden wären. Ich glaube, bis dahin, da gibt es noch einen rechten Weg zurückzulegen.
Und was wäre das Erste, was man machen muss?
Also jetzt als Erstes sollte man vor allem schauen, dass man sich über die nächsten Schritte einig wird, nachdem die Waffen jetzt schweigen und Gefangene und Geiseln freigelassen werden. Man muss schauen, da hat man ja schon angefangen, mal humanitäre Zugänge verbessern, damit das Leiden von der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ein möglichst baldiges Ende findet. Und man muss parallel dazu schauen, wie der Landstreifen, die Bevölkerung soll regiert werden, woher das politisch geht.
Mhm. Stellen wir das alles sehr kompliziert vor und ich stelle mir auch vor, dass da wahrscheinlich Jahre ins Land streichen. Aber gibt es irgendwelche historische Beispiele, wo es so ein bisschen Hoffnung geben könnte, dass es möglich ist, dass jahrzehntelange Konflikte auch wirklich irgendwann einen nachhaltigen Frieden gibt?
Ja, es gibt schon historische Beispiele. Von dem her gesehen, es ist machbar, aber es braucht einfach eine gewisse Zeit. Ein historisches Beispiel, das so zu vielen Grausamkeiten ist gekommen und es heute relativ gut geht, ist sicher der Balkanraum, was in Bosnien-Herzegowina ist passiert zum Beispiel. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, aber im europäischen Umfeld bleibt, ist letzten Endes so die Bewältigung von der Gräuel aus dem Zweiten Weltkrieg ein Beispiel, wo ja noch lange nicht alle Diskussionen vorbei sind, wo die gegenseitigen Wahrnehmungen noch nicht das sind, was sie mal waren. Aber ich denke, das sind Beispiele, wo man kann sagen, es geht, aber es geht unter der Bedingung, dass die betroffenen Konfliktparteien das auch wollen und dass die internationale Gemeinschaft, das politische Umfeld das auch fördert.
Haben Sie es gerade angesprochen, die internationale Gemeinschaft. Wie kann denn die helfen, dass so eine Entwicklung eben nicht nur symbolisch bleibt?
Ja, die internationale Gemeinschaft ist ja jetzt schon doch recht stark involviert gewesen, dass es jetzt überhaupt zu dem Waffenstillstand gekommen ist. Sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach von dem, was wir können lesen, von dem Trumpschen Friedensplan, eine Rolle spielen in der Verwaltung vom Gazastreifen. Vielleicht militärisch, vielleicht politisch, vielleicht beides. Man wird auch sehen, ob die palästinensische Authority, also PA, das der palästinensische Akteur, der im Westjordanland sagen hat, ob sie ohne Rolle werden spielen. Aber sicher wird es ohne internationale Unterstützung und ohne internationales Wohlwollen nicht gehen.
Welche Rolle spielt denn die öffentliche Meinung von Israel und Palästina für die Nachhaltigkeit von dem Frieden?
Ja, ein nachhaltiger Frieden ist nur möglich, wenn er nicht nur von den entsprechenden Entscheidungstragenden, der jeweiligen Regierung getragen wird, sondern auch von grossen Teilen in der Bevölkerung, nicht unbedingt von allen, aber von einer Mehrheit. Und das ist nicht etwas, was man entscheiden kann, was man von oben runter kann umsetzen kann. Das ist etwas, wo Zeit braucht. Und wo nur über das Überwinden von gewissen Findbildern wird möglich sein. Und auch wenn man das auf einer technisch-pragmatischen Ebene vielleicht innerhalb von der gleichen Generation kann schaffen kann, wirklich möglich wird es nur in der nächsten oder in der übernächsten Generation. Also das sind Sachen, die sehr viel Zeit brauchen. Und zwar eben nicht nur, dass es keinen Krieg gibt, sondern dass man anfängt, sich anders wahrzunehmen und nicht die eine Seite die andere als Sicherheitsrisiko wahrnimmt und die andere Seite die andere als Besetzer und Mörder.
Also das bedeutet auch, dass man es quasi auch sehr sauber aufarbeitet, was auf beiden Seiten in den letzten Jahren auch genau passiert ist.
Das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass man versucht, das, was passiert ist, zu dokumentieren, möglichst objektiv zu dokumentieren, dass beide Seiten das Gefühl haben, auch wenn man das, was passiert ist, nicht ungeschehen machen kann, dass verantwortliche Personen zumindest zum Teil und zu einem gewissen Grad zur Rechenschaft gezogen werden und vor allem, dass die Überzeugung überhand gewinnt, dass die jeweilige andere Seite auch an einer gemeinsamen, friedlicheren Zukunft als Vergangenheit interessiert ist.
Und wie wird sich der Frieden auf die Situation von Benjamin Netanyahu auswirken? Wird er sich an der Macht können halten?
Das ist schwierig zu sagen. Man würde meinen, nein. Allerdings hat er sich in der Vergangenheit auch an der Macht halten können. Oder ist wieder an die Macht gekommen, wo man denkt, das wäre nicht möglich. Aber ich würde sagen, wenn es jetzt gelingt, einen Friedensprozess gut und solid aufzugleisen, der wird am Schluss nicht von ihm abhängen, ob das funktioniert oder nicht. So wichtig ist er auch wieder nicht.
Gut, also wechseln wir mit dem mal vom israelischen Ministerpräsidenten noch zum US-Präsidenten, Donald Trump. Was glauben Sie, ist seine Motivation, dass er sich jetzt so fest für eine Lösung engagiert hat?
Es ist immer schwierig, Donald Trump seine wahren Motivationen zu eruieren. Also sicher hat es einerseits mit seinem Ego und mit seinem Narzissmus zu tun. Es ist natürlich der Konflikt per Excellence, wo man sich der Welt präsentieren kann, wenn man etwas kann bewegen kann. Man muss sagen, auch wenn er jetzt behauptet hat in den letzten Wochen, dass er schon 7 Kriege beendet hat, man hat sich immer noch müssen, die Mühe nehmen, herauszufinden, welche das echt könnte sein. Und es ist sicher jetzt der Konflikt, wo er am meisten einen Beitrag geleistet hat, dass es jetzt zu einem Waffenstillstand gekommen ist. Und dazu gibt es wahrscheinlich auch innenpolitische Überlegungen. Er wird zu einem grossen Teil auch von evangelikalen Kreisen in den USA gedreht. Und diese Kreise, die erwarten natürlich auch eine starke Einflussnahme von den USA im Nahen Osten. Und eine endlose Fortsetzung von dem Krieg hätte nicht können einer positiven Rolle von den USA zuträglich sein.
Mir hat es irgendwie gedacht, er ist wahnsinnig schnell vor Ort gewesen. Er hat ja noch in der Air Force One in ja dann die Befreiung von der Geiseln geschaut. Da ist er ja irgendwie schon unterwegs gewesen. Steckt da ein bisschen Selbstinszenierung dahinter?
Der Donald Trump ist Selbstinszenierung. Er lebt in den sozialen Medien, er lebt in seiner Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit. Er spürt halt die Öffentlichkeit auch bis zu einem gewissen Grad sehr gut. Eine Öffentlichkeit, die wir zum Teil aus Europa, aus der Schweiz aus nicht immer ganz verstehen, weil wir sie viel zu wenig kennen. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Besonderes. Aber das ist natürlich auch jetzt ohne irgendwelche Sachen, die er macht und tut, vor allem auch in den USA, weil er schön zu reden. Das ist eine Stärke, die er hat und die er ausspielt und die er jetzt in dem Moment sicher auch, ich würde jetzt mal sagen, in einem von den wenigen seltenen Momenten, wo das so bisher in meiner Ansicht positiv ist, zum Tragen kommen. Und dass er jetzt in Tel Aviv ist glorifiziert worden von 500.000 Leuten, das muss man ihm jetzt in diesem Zusammenhang auch zugestehen.
Ja, er hat eine wichtige Rolle gehabt, ja, jetzt in dem Konflikt. Wie hat denn die Politik von Donald Trump die Dynamik zwischen Israel und der Hamas verändert?
Es war nicht immer die gleiche Dynamik gewesen. Also, der Donald Trump hat sicher in einer ersten Phase den Konflikt weiter geschürt. Er hat als der starke Mann anstehen, Unterstützer, Freund von Benjamin Netanyahu. Also, er hat sicher nicht die israelische Regierung dazu gedrängt, Frieden zu schließen, die Feindseligkeiten zu beenden. Er hat viel mehr einseitig Druck auf die Hamas oder das, was von ihr übrig geblieben ist, im Gazastreifen ausgeübt. Und er hat, sagen wir, leicht skurrile Visionen von der künftigen physischen und politisch-gesellschaftlichen Gestaltung vom Gazastreifen verbreiten oder zumindest zugestanden, dass es verbreitet wird mit so Gaza al-Mar und diesen Wolkenkratzer und Casinos, wo in meinem Ermessen der hinterletzte Palästinenser und die hinterletzte Palästinenserin im Gazastreifen wahrscheinlich eher davon überzeugt hat, dass man muss weiterkämpfen bis zum bitteren Ende aus aufhören. Und erst mit der Zeit, mit den zunehmenden Grausamkeiten und auch gewissen Taten von der israelischen Regierung, unter anderem auch der Angriff auf Doha in Katar, hat sich dann die Position verändert.
Mhm. Dann möchte ich noch schnell auf den Friedensplan schauen. Gibt es dort irgendwelche Punkte, wo Sie persönlich so ein bisschen kritisch anschauen?
Ja, es ist einfach sehr vieles noch offen. Und das, was ich vorhin angesprochen habe, oder wie wird Gaza regiert werden, wer wird für die Sicherheit in Gaza sorgen, das ist natürlich entscheidend für die Entwicklung von der gesellschaftlich-politischen Situation in diesem Land. Und ich meine, alles, wo ich sage jetzt mal, in Richtung von einer Art Gentrifizierung von dem Landstrich würde gehen, was jetzt gar nicht vorstellbar ist in Anbetracht von der unglaublichen humanitär desaströsen Lage, wo vorherrscht. Aber alles, was quasi an den politischen Bedürfnissen und politischen Rechten von den Palästinenser und Palästinenserinnen, die dort leben, würde vorbeigehen, wird nicht nachhaltigen Frieden können bringen. Und dass jetzt andere Akteure, internationale Akteure mit ins Spiel kommen, ist nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, das ist etwas, wo palästinensische Führungspersönlichkeiten in der Vergangenheit immer wieder gefordert haben. Aber man wird es müssen in einem grösseren Kontext sehen, auch im Zusammenhang mit den anderen Palästinenser und Palästinenserinnen im Westjordanland und zu schauen, in welche politische Zukunft das Ganze sich ihnen bewegt. Das nachhaltige Negieren von einer palästinensischen politischen Selbstbestimmung, von einer palästinensischen Staatlichkeit, in welcher Form auch immer, ist sicher etwas, wo nicht zu einem nachhaltigen Frieden wird können führen, weil man kann nicht zig Millionen Menschen einfach so behandeln, als würden sie als politische Gesellschaft und Gruppe nicht existieren.
Und zum Schluss noch, was sind Ihre Hoffnungen und Erwartungen für die nächsten Jahre in Bezug auf den Frieden zwischen Israel und Palästina?
Ja, also meine Hoffnungen wäre, dass sich auf der palästinensischen Seite eine Entwicklung abzeichnet, dass es wieder eine gewisse Handlungsfähigkeit gibt. Also man hat ja in den letzten vielen Jahren, vor dem 7. Oktober 2023, immer gesagt, ja, Palästinenser gibt es ja gar nicht als einheitlichen Akteur. Es gibt Hamas im Gazastreifen und es gibt die palästinensische Behörde im Westjordanland. Deswegen weiss man gar nicht, mit wem reden. Das war natürlich auch ein Ausrede gewesen von israelischer Seite, aber es war auch eine Tatsache gewesen. Und wenn es gelingt, dass sich die Palästinenser wieder zusammenraufen und eine Führung haben, hoffentlich möglichst demokratisch eingesetzte Führung, dann wäre das eine Voraussetzung, dass das im Austausch, im Dialog mit der israelischen Führung, wo die höchstwahrscheinlich auch eine andere Führung wäre als die, die wir jetzt haben, man könnte erstmals seit der Oslo-Gespräch, also erstmals seit Anfang 90er Jahren wieder konstruktiv zusammen über mögliche Optionen für die Zukunft reden. Und damit verbunden wäre natürlich die Hoffnung, dass anders als damals man jetzt tatsächlich auch auf einen Prozess einigen kann, der zu einem positiven Ergebnis führt.
Hoffen wir das, Herr Götzschel. Einmal mehr sehr, sehr spannend gewesen, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen. Vielen Dank für eure guten Fragen.
Was denkst du, ist der Frieden zwischen Israel und Palästina tatsächlich so nachhaltig, wie der Donald Trump sagt? Schreib uns deine Meinung durch die Kommentare. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify oder Apple oder wo immer du deine Podcasts hörst, damit du keine Folge mehr von uns verpasst. Und ich verabschiede mich für heute und übergebe das Wort an Reto Scherer mit dem Random Fact.
Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin ist Malala Yousafzai, die mit 17 im Jahr 2017 den Preis als Kinderrechtsaktivistin bekommen hat. Sie setzt sich für das Recht auf Bildung für Mädchen ein.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.